20 Euro. So viel hatte mir mein Prof gegen Ende meines Studiums in die Hand gedrückt und gesagt, Philipp, hol mal eine Flasche Glenfiddich 12 Jahre. Und der Grund war, ich sollte sie besorgen, weil wir mit Gaschromatograph und einem Massenspektrometer die Moleküle im Whisky analysieren wollten. Blöd nur, dass ich derart von diesem Single Malt, das war damals mein erster Single Malt, so begeistert war, dass die Flasche nach nur einer Woche nur noch halb voll war. Und der Rest, ja, nun ja, den hatte ich getrunken. Und das, was noch da war, das war aber dann zu wenig für die Untersuchungen, die wir noch vorhatten. Er hat zugegeben, das war ein bisschen doof. Und das war jetzt aber vor vielen Jahren. Schaue ich mir aber heute Glenfiddich an, dann muss ich sagen, irgendwie ist Glenfiddich eine Marke, die polarisiert. Dann schaue ich mir nur mal deren Kernportfolio an. Also die dortigen Whiskys wie der 12- und der 15-Jährige, also die du in jedem besseren Supermarkt findest, die erhalten bei großen Online-Shops wie Amazon zahlreiche gute Bewertungen. Gehst du jetzt aber zu Fachhändlern und dorthin, wo im Netz sich Connoisseure und Whisky-Fans tummeln, da sieht es anders aus. Da kommen sie gerade mal durchschnittlich weg, wenn sie Glück haben. Das heißt, ist Glenfiddich jetzt ein guter Single Malt oder nicht? Also lohnt es sich für dich, Glenfiddich zu kaufen oder bekommst du bei anderen Marken mehr? In dieser Episode unterhalte ich mich mit jemandem, der die Malts von Glenfiddich wie kaum ein anderer in Deutschland kennt. Und das ist Markus Heinze. Markus ist deutscher Markenbotschafter der Marke Glenfiddich und reist mit deren Whiskys seit Jahren quer durch die Republik. Er verrät im Interview, für wen sich die Malts aus dem Kernportfolio eignen und ja, für wen eher weniger. Du lernst dabei Details über die Whiskys von Glenfiddich kennen und ja gut, zumindest war das bei mir so, also Details, die du wahrscheinlich noch nicht kanntest. Und ich muss sagen, Markus hat derart interessante Punkte zu erzählen, dass ich mir danach, also nach dem Interview, erstmal eine Flasche Glenfiddich 15 Jahre aufgemacht habe, um das alles nachzuprüfen. Und irgendwie, ich gebe es zu, er hatte recht. Möchtest du nach dieser Folge dann noch mehr über die Herstellung von Malt Whisky erfahren, bitte ich dir auf alphaspirits.com/whisky zudem unser Malt Whisky E-Book kostenfrei zum Download an. Darin lernst du Schritt für Schritt die Details der Whisky-Herstellung wie jetzt auch von Glenfiddich und zudem kannst du auf alphaspirits.com/whisky an unserem kostenfreien E-Mail-Workshop teilnehmen, bei dem du Verkostungstipps und Hintergründe zu verschiedenen anderen Destillerien bekommst. Für die kommenden Wochen habe ich dann bereits schon neue Folgen für dich geplant. Nur einige sind sogar schon fertig produziert. Damit du davon keine verpasst, solltest du den Alpha Spirits Whisky Club in deiner Podcast-App, also Spotify, Apple Podcasts oder anderen, abonnieren. Dadurch verpasst du zum einen keine neue Folge und hilfst uns zudem, den Podcast weiter zu verbessern und neue Folgen für dich zu produzieren. Und nun, willkommen zur 35. Episode des Whisky Podcasts von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Markus, wenn ich mir den Glenfiddich 12 Jahre jetzt mal so als Kernstück eures Portfolios ansehe, dann besitzt er bei Amazon ja auffallend viele gute Bewertungen. Aber jetzt bei Fachhändlern oder Websites von Whisky-Enthusiasten, wie jetzt zum Beispiel mal whisky.de oder whiskybase, da sind es eher durchschnittliche bis schlechte Bewertungen. Kann ich jetzt daraus schließen, dass das Kernportfolio von Glenfiddich vor allem solche Whisky-Trinker anspricht und vor allem solchen Whisky-Trinkern gefällt, die jetzt noch nicht so viele Whiskys probiert haben? Und ja, je mehr ich trinke, desto mehr Abstand nehme ich dann von eurem Kernportfolio.
Ja, im Prinzip ist das schon so zu sagen, zu erwähnen, weil das darauf hinausgeht, dass man im Laufe der Zeit einfach sich ein anderes Geschmacksbild aneignet und man sich auch weiterentwickelt und demzufolge irgendwann mit diesen leichten, ausgewogenen Aromen nicht mehr wirklich klarkommt. Der Whisky-Einsteiger, also der Adressat für unseren Glenfiddich 12 Jahre, den wir jetzt sozusagen für uns auch als Fokus gesetzt haben, der mag natürlich solche Ausgewogenheit, eine runde Balance, ein Whisky, den man quasi täglich trinken kann, der nicht zu intensiv, nicht zu kräftig ist, keine extremen Spitzen mitbringt. Das ist natürlich gerade für jemand, der nicht regelmäßig trinkt, absolut empfehlenswert und auch eher diese Richtung, die er dann einschlägt. Der Whisky-Enthusiast natürlich, der hat sich weiterentwickelt über rauchige Aromen, über Fassstärken und natürlich verliert dann ein 40-prozentiger Whisky ganz klar an Kraft, an Durchdringung und demzufolge kann es schon sein, dass dann der ein oder andere sich davon wegbewegt. Darüber hinaus muss man auch ganz klar sagen, ist einfach heutzutage im Bereich der Whisky-Enthusiasten eine ganz sture Meinung ausgeprägt und da geht es immer darum, ja, Glenfiddich, ein Whisky, den man überall bekommen kann, also geschmacklich nicht wirklich intensiv oder nicht wirklich mit einer schönen Charakteristik, was aber Millionen von Konsumenten weltweit immer wieder widerlegen. Es ist wirklich ein Whisky, den man wunderbar trinken kann, gerade um halt auch abends in, ja, in ein Whisky-Tasting zu starten, um sich so vorzubereiten, um die Synapsen im Mund dementsprechend halt zu aktivieren. Und dann kann man sich peu à peu weiterentwickeln, weiter entfalten im Laufe des Abends. Und dafür ist er da. Und das ist halt ganz oft bei Whisky-Enthusiasten nicht mehr wirklich in den Kopf reinzubekommen, weil man dann doch schon, wie gesagt, die sture Meinung vertritt, dass es doch ein, ja, normaler, langweiliger Whisky ist. Das kann ich aber definitiv nicht bestätigen.
Okay, aber wenn du sagst, der ist sehr rund, hat feine Aromen, ist es dann für den Whisky-Einsteiger nicht eher fast schwer, die zu entdecken? Und nicht eher, was dann für einen Whisky-Enthusiasten, der eh schon mehr Erfahrung hat und besser weiß, wie er in diese feinen filigranen Aromen entdeckt?
Ja, also natürlich am Ende diese filigranen Aromen sind für den Whisky-Einsteiger sehr, sehr schwierig herauszuschmecken. Aber der Whisky-Einsteiger, der geht auch nicht direkt davon aus, dass er sofort alles herausschmecken kann, was irgendwo in irgendwelchen Verkostungsnotizen niedergeschrieben ist. Der Whisky-Einsteiger, der möchte erstmal einen Whisky trinken, der ihm schmeckt, der rund ist, wo er sich keine Gedanken machen muss, dass er halt viel Geld ausgegeben hat für einen Whisky, der am Ende vielleicht zu eckig, zu kantig ist, zu viel Alkohol mitbringt. Und dann, ja, hat er dann umsonst das Geld ausgegeben. Und das ist halt für ihn erstmal wichtiger als die ganze Aromenvielfalt. Dort entwickelt er sich dann im Laufe seiner geschmacklichen Reise dann auch hinein, ganz klar. Aber das dauert eine Zeit.
Okay, okay. Ich hatte, wenn wir jetzt gerade bei meinem 12-Jährigen sind, Ich hatte mal 2018 bei einer Veranstaltung in London, hatte ich mal Gemma kennengelernt, das ist ja euer Global Ambassador, also eigentlich der Global Ambassador für The Balvenie. Mhm. Wir hatten damals auch über Glenfiddich gesprochen, da sind wir auch auf dich gekommen und da meinte sie, dass du ursprünglich vorhattest, nicht zu Glenfiddich zu gehen, sondern Balvenie-Markenbotschafter zu werden. Warum lieber Balvenie als Glenfiddich?
Also das ist natürlich ein bisschen sehr weit hergeholt. Als ich damals ja noch in der Gastronomie tätig war, selber noch an der Bar gestanden, nach hinter der Bar gestanden habe und mich der Trinkkultur gewidmet habe, da hat man natürlich immer ein Auge geworfen auf die große Spirituosenvielfalt, vor allem auf die Whisky-Vielfalt. Und bei Balvenie, Glenfiddich, egal wie man das ist, in welcher Reihenfolge das man nennt, hat mich immer schon beeindruckt. Das kam wahrscheinlich daher, weil meine ersten Besuche mich so fasziniert haben. Ich bin hingekommen und ich habe mich gleich wohlgefühlt. Das hat sich ziemlich tief bei mir im Herzen verankert. Und da war für mich ganz klar die Entscheidung relativ einfach. Wenn irgendwo mal die Anfrage kommt bezüglich Ambassador-Tätigkeit, dann kann es nur eine dieser beiden Marken sein. Die Qualitäten sind für mich persönlich, sind sie gleichgesetzt. Natürlich fahren wir zwei unterschiedliche Richtungen mit beiden Produkten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich das Privileg habe, beide Marken vertreten zu dürfen und demzufolge auch halt beide Aromenvielfalten genießen darf. Und das ist halt Nummer eins. Klar, am Anfang hat man sich so gedacht, Glenfiddich als Marke ist ja doch eine große Marke. Man kennt sie überall, man bekommt sie überall. Sie steht theoretisch in jedem Supermarkt. Aber wenn man tiefer hinter das ganze Thema schaut, wenn man sich da weiter reinliest und sich damit beschäftigt, dann wird man feststellen, dass das genau unser Weg war. Der Weg von Glenfiddich, ein Whisky zu sein für jedermann, der halt geschmacklich, charakteristisch so ausgeprägt ist, dass er einfach rund genug ist, um jedermann weltweit zu erreichen. Und natürlich ist man dann Nummer eins Ansprechpartner für eben Supermärkte. Für die ganzen Enthusiasten weltweit vielleicht so ein bisschen natürlich auch vielleicht eine schlechte Sache, aber für uns ist es natürlich Gold wert, wenn wir diesen Weg schon seit über 130 Jahren gehen, gerade halt überall verfügbar zu sein, dann würden wir halt auch uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir das auf einmal nur, weil vielleicht hier und da ein paar negative Stimmen kommen diesbezüglich, anders ausrichten. Und deswegen, wie gesagt, muss ich es ganz ehrlich sagen, ich bin froh, auch Glenfiddich als Marke vertreten zu dürfen, weil alles, was wir dort produzieren, Tag ein, Tag aus, vor allem in Kombination mit dem Herzblut, mit der Leidenschaft jedes einzelnen Mitarbeiters, das begeistert mich noch heute. Und das jetzt nach fast über 6 Jahren jetzt schon in der Tätigkeit als Markenbotschafters.
Aber hast du so einen Fokus oder so ein Ziel auf eine Single-Malt-Marke oder wie jetzt zum Beispiel Glenfiddich? Hattest du das Ja, schon länger, weil wenn ich mir jetzt so deine Vita anschaue, da warst du ja hauptsächlich an der Bar tätig. Du warst seit 2002 Bartender, mal Chef de Bar, selbst Barmanager warst du schon. Das heißt, du hast eigentlich eine ziemlich kontinuierliche Karriere in der Bar- und Gastronomie-Szene hingelegt. Und dann plötzlich Markenbotschafter und Marketing von der Single Malt Whisky Marke wie Glenfiddich. Stand das dann schon länger zur Debatte oder war das einfach so eine, ich habe jetzt die Chance, ich nutze sie?
Also länger stand das nicht zur Debatte. Ich war in der Zeit als Barkeeper sehr oft unterwegs, habe viele Wettbewerbe mitgemacht, habe dadurch halt auch ganz viele Kontakte geknüpft, gerade auch in die Industrie, in die verschiedenen Firmen, in die Distribution hinein. Und dadurch war es mir auch erlaubt, einmal als Teil der Glenfiddich & Friends Community, die ich ja heute noch nach wie vor betreue, ein Kreis elitärer Bartender aus ganz Deutschland, die sich halt wirklich sehr, sehr stark mit Glenfiddich auseinandersetzen und sehr, sehr viel für uns auch übers Jahr hinweg tun. Und ich war selber einmal Teil dieser Community und da wurde ich auch eingeladen nach Schottland und habe dann da vor Ort eben jene Vorzüge kennenlernen dürfen. Und deswegen war das jetzt in erster Linie vielleicht nicht irgendwo angedacht, das mal irgendwann selber zu leiten, selber als Markenbotschafter unterwegs zu sein, aber das hat mir zumindest schon mal ein bisschen die Augen geöffnet. Dann habe ich selber auch viele, viele Veranstaltungen durchgeführt. Ich war immer damit beschäftigt, mir irgendwas auszudenken, was meine Kunden, meine Gäste begeistert, irgendwelche Events, wo man einfach mal abschalten kann vom Alltag, den Stress hinter sich lassen kann und die Besonderheit der Spirituose kennenzulernen. Und das war das, was mir persönlich immer viel Spaß bereitet hat. Und als dann irgendwann, ich glaube, das muss dann Ende 2013 gewesen sein, damals auch schon kam die Marke Campari auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, eben für die Whisky-Welt, für Glenfiddich und für Balvenie, damals war es in dem Fall Glenfiddich natürlich in erster Linie, tätig zu sein. Und da musste ich wirklich gar nicht lange nachdenken. Ich habe eigentlich nie wirklich vorgehabt, in die Industrie zu wechseln. Ich habe immer gesagt, für mich ist Barkeeper mein Traumberuf. Das möchte ich für den Großteil meiner Zeit, für meines Lebens machen. Aber als dann die Nachfrage kam oder die Anfrage kam, gerade für eben diese Marke, die mich so begeistert, dann gab es eigentlich für mich keine andere Entscheidung, als sofort Ja dazu zu sagen.
Ja. Das heißt, du hast jetzt nicht so den klassischen Weg beschritten, das heißt, du hast keine Bewerbung abgegeben, dich auf eine Blindbewerbung abgegeben, Initiativbewerbung, sondern Glenfiddich bzw. Campari Deutschland ist ja direkt auf dich zugekommen.
Genau, also Bewerbung, klar, man muss dann einfach in Anführungsstrichen einen abgeben, damit man sie abgegeben hat. Man hat, also es war mehr eigentlich der Lebenslauf, die Bewerbung war jetzt nicht wirklich sinnvoll in dem Moment, weil, wie gesagt, Campari selber auf mich zugekommen ist und mich dann dazu gefragt hat, ob ich das machen möchte, genau.
Wie sieht dann heute jetzt, wo du schon einige Zeit oder einige Jahre bei Campari bzw. Glenfiddich jetzt als Markenbotschafter tätig bist, wie sieht das so der typische Tagesablauf bei dir als Markenbotschafter aus?
Der Tagesablauf ist eigentlich relativ ähnlich, aber doch wieder komplett unterschiedlich, wenn man das so ausdrücken darf. Also am Ende, es ist halt so, dass man doch nicht mehr wie früher in der Barzeit sehr, sehr viel nachts unterwegs ist, obwohl man doch natürlich gerade eben Bars eher abends besucht und dann nochmal vielleicht kurz vor Mitternacht, kurz nach Mitternacht noch jemanden besucht, dann ist das doch schon wieder sehr, sehr ähnlich zu betrachten. Aber das Schöne ist, man ist halt sehr, sehr frei in dem, was man tut. Man plant seine Besuche, seine Events selber. Man kann Ideen, man kann ja auch vielleicht so diverse Möglichkeiten selber mit einbringen und am Ende des Tages für den Gast ein außergewöhnliches Event kreieren. Das geht natürlich nicht nur jetzt speziell um die Gäste schlechthin, also für die Gäste einer Bar oder für die Gäste von Whisky-Händlern, sondern es geht natürlich für alle, selbst für den Whisky-Händler an sich, für den Bartender, der hinter der Bar steht, für den Barinhaber, für den Hotelier, F&B-Manager. All diejenigen müssen irgendwo abgeholt werden, die müssen begeistert werden für eine Marke und demzufolge muss man sich Tag ein, Tag aus Gedanken darüber machen, wie man es am besten hinbekommt. Und deswegen ist das einfach spannend und es sind natürlich viele, viele Dinge, die das Ganze ja für mich persönlich zu einem Traumjob machen. Auch wenn viel Fahrzeit mit rein dazu kommt. Also man ist sehr, sehr viel im Auto unterwegs. Also ich glaube, ich habe jetzt in 2 Jahren, was vielleicht für viele jetzt gar nicht so viel ist, aber für mich ist das schon nicht gerade wenig, über 120.000 Kilometer gefahren. mit dem Auto, da kommt ja noch die Zugfahrt mit dazu, dann kommen Flugreisen mit dazu. Man hat viel Homeoffice und also es läppert sich schon zusammen. Und am Ende des Tages muss man sich jeden Tag irgendwo aufs Neue motivieren, wieder loszufahren und wieder für das Produkt, was man so sehr verinnerlicht hat, Rede und Antwort zu stehen.
Weil du jetzt gerade sagst, du fährst zu viel rum, bitte 120.000 Kilometer, so ordentliche Stange an Kilometern. Du kommst ja da mit ziemlich vielen Leuten, mit ziemlich vielen Fachhändlern, Gastropersonal zusammen. Fällt dir jetzt spontan mal so eine Situation ein, wo du gedacht hast, boah, die Reise hätte ich mir sparen können, das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Also die haben, den konnte ich jetzt die Marke Glenfiddich überhaupt nicht näher bringen?
Ja, das Schöne ist, also das klingt immer sehr komisch, wenn ich das sage, aber es gab bis jetzt ganz, ganz wenig Situationen, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass ich die Marke Glenfiddich jetzt niemandem näher bringen konnte. Also meistens natürlich, es sind immer die Zweifel da, man kommt in ein Tasting rein und man sieht eigentlich schon die skeptischen Blicke, so nach dem Motto, ja, was will er mir jetzt erzählen, ich kenne das ja schon alles, ich bin ja der große Whisky-Fachmann schlechthin, weil ich zu Hause 3 Flaschen habe, das geht ganz schnell und dann muss man sich erstmal irgendwie behaupten und spätestens während des Tastings oder danach sind bei vielen so ein bisschen die Augen ein bisschen mehr geöffnet und man hat sich vielleicht doch am Anfang weniger sich vorgestellt darunter, als es schlussendlich dann auch so ist. Und deswegen kommt es eigentlich relativ selten vor, dass jemand danach nach Hause geht und genauso vielleicht wenig begeistert ist, wie er angekommen ist. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Aber es gibt natürlich schon so Veranstaltungen, wo man hinkommt und dann fährt man 600 Kilometer oder 500 Kilometer, wo auch immer hin. Und dann kriegt man halt vor Ort gesagt, es gab jetzt noch 6-7 Absagen und jetzt sind wir doch nur 5 oder 7 Personen. Das ist natürlich dann schon ärgerlich, vor allem wenn man halt explizit in diese Region fährt, um dort ein Tasting umzusetzen. Ich mache das trotzdem gerne. Ich bin auch jemand, ich fahre halt nicht nur in die großen Städte, wie viele andere meiner Kollegen. Ich bin auch sehr, sehr viel im ländlichen Raum unterwegs, weil ich meine, es ist schön, gerade halt auch in den Bereichen, die nicht so stark frequentiert sind, tätig zu sein, weil man dann auch den Gästen, die das sonst nie oder den Kunden, die das sonst nie bekommen, einfach auch mal eine Freude bereiten kann. Und da sieht man einfach schon auch diese Begeisterung in den Augen, wenn man hinkommt. Das ist einfach für mich eine Faszination.
Ja, definitiv. Wie viel Whiskys hast du da normalerweise so mit im Portfolio? Also was stellst du da normalerweise auf den Tisch? Oder ist das abhängig vom Thema, was vorher ausgemacht wurde?
Genau, also normalerweise spreche ich immer mit dem Kunden über das Thema schon viele, viele Wochen davor. Das heißt, meistens geht es darum, entweder Glenfiddich oder Balvenie oder Glenfiddich und Balvenie. Dann kann man natürlich das Ganze weiterspinnen und man kann sich dann überlegen, macht man ein klassisches Tasting, stellt man jetzt die klassische Core Range vor. Aber das ist für mich immer so ein bisschen, das ist nicht so das, wo ich jetzt im Endeffekt den Fokus drauf lege, weil 12, 15, 18 kennen die meisten und das ist nicht das, was man unbedingt probieren muss. Das kann man auch anderweitig mal probieren. Aber dann schaue ich schon gerade unsere Experimental Series, dass ich die vorstelle, unsere neuen Produkte, wie gesagt, auch die Higher Variants, sprich 21, 26 Jahre, wenn ich die Möglichkeit habe, natürlich auch 30 Jahre. Und das ist natürlich für mich in dem Fall Fokus. Und natürlich darüber hinaus ein Thema. Entweder Wood Finishing, das heißt, wir verkosten die dazu passenden Produkte, die vorher mal in Fass gelegen haben, bevor dann der Whisky noch sein Finishing da drin bekommt. Oder wir machen ein Deconstruction Tasting, wo wir halt anhand von 15 Jahre alten Glenfiddich oder den 21 Jahre alten Glenfiddich dann diesen Whisky auseinandernehmen, sprich vom New Mix Spirit an über die ganzen Cask Samples bis hin zum fertigen Produkt, einfach mal die DNA aufschlüsseln, den Werdegang eines Whiskys mal näher bringen. Das ist immer sehr, sehr spannend. Oder die doppelten Tastings, Glenfiddich und Balvenie in der Kombination, um einfach mal beide Destillerien gegeneinander vorzustellen. Also da sind für mich persönlich zumindest in dem Rahmen keine Grenzen gesetzt.
Tauch mal doch an der Stelle gleich mal in Glenfiddich Whisky ein. Und zwar in die Produktion. Du hattest vorhin gesagt, also über Deconstruction und so weiter, über die verschiedenen Prozesse. Ihr habt ja aktuell eine jährliche Kapazität von 13,7 Millionen Litern Alkohol pro Jahr. Fahrt ihr das voll aus oder habt ihr da noch ein bisschen Puffer?
Also man muss das jetzt für den Moment betrachten, 13,7 Millionen Liter, das ist die aktuelle Ausreizung. Also sicherlich kann man hier und da ein paar Stellschrauben drehen und auch ein bisschen noch erweitern. Aber das Problem ist halt auch, wir haben halt nur eine Mühle. Und diese Mühle schafft halt gerade halt auch diese Kapazität, dass wir am Ende des Jahres auf diese 13,1 Millionen Liter kommen. Okay. Ab und zu fahren wir
also das runter. Also die Mühle ist der limitierende Faktor gerade.
Unter anderem. Sicherlich auch noch ein paar andere Aspekte, aber wir müssen halt schon schauen, es sind, wir haben sehr, relativ viel Equipment im Vergleich zu anderen Destillerien, das ist klar. Wir sind aber auch sehr, sehr groß und wir versuchen schon immer auf Auslastung zu fahren, weil die Nachfrage dementsprechend sehr hoch ist. Und wenn wir jetzt nicht auf auf volle Auslastung fahren, dann würden wir uns selber irgendwo ein Bein stellen. Deswegen gibt es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo wir halt mal zurückfahren. Momentan fahren wir zurück aufgrund der Weiterentwicklung der Distillerie. Das heißt, wir haben uns ja im Endeffekt etwas vergrößert. Es gibt ein neues Stillhouse und demzufolge wurde eines unserer alten Stillhouse wurde halt zurückgebaut und demzufolge halt auch die Kapazität runtergefahren, also über diese Übergangszeit hinaus. Und sobald dann das neue Stillhouse läuft, dann kommen wir auch deutlich höher mit der Kapazität im Jahr. Das ist aber halt davon abhängig, wie auch die Nachfrage ist und so weiter und so fort. Also das müssen wir erstmal schauen. Aber der Whisky-Branche hat in den letzten Jahren relativ viel Geld verdient mit unserem Whisky-Konsum. Also wir haben ja nicht alle wenig getrunken in den letzten Jahren und dafür sind die Schotten natürlich sehr dankbar und das Geld muss irgendwo investiert werden und deswegen schauen natürlich die meisten dahingehend, dass die Kapazitäten vergrößert werden, was auch immer halt in der Zukunft passiert.
Gibt es eigentlich schon einen Termin, wann das neue Stillhouse fertig sein soll?
Es ist eigentlich schon fertig. Es sind hier und da noch ein paar Arbeiten, die noch nicht ganz hundertprozentig final laufen und demzufolge wird es noch ein bisschen dauern, bis dann die finale Eröffnung dann umgesetzt wird. Also da sind wir gerade in der Warteschleife. Es kann relativ schnell jetzt gehen, aber ich vermute mal, bis spätestens Mitte des Jahres sollte das dann am Laufen sein.
Oh, okay, okay. Weil wir jetzt gerade 13,7 beziehungsweise du schon vorausschauen sagst, dass es mehr wird. Dementsprechend braucht ihr noch haufenweise Malz, also Tonnen an Malz jährlich. Wie viel sind das ungefähr? Weißt du das?
Also momentan, ich gehe jetzt immer vom jetzigen Status aus, das heißt, ohne diese Weiterentwicklung, dann wird sich das ja alles nochmal ein bisschen ändern, weil wir ja auch die Brennblasenanzahl deutlich nach oben gefahren haben und dann auch die neue Mühle kommt, von der ich ja schon gesprochen habe, um halt diese Kapazitäten auch zu ermöglichen. Aber es ist jetzt so, in der aktuellen Situation, bis zu dem Zeitpunkt, wo das eines unserer Stillhouses halt zurückgebaut wurde, hatten wir pro Woche 650 Tonnen Malz im Verbrauch. Ja, man kann darüber schmunzeln, aber ich sage auch immer wieder, es ist ja auch davon abhängig, wie die Nachfrage ist. Und wenn wir die Nachfrage nicht hätten, würden wir nicht so viel produzieren. Und das war von Anfang bis zum Ende, als wir angefangen haben vor über 130 Jahren, da hatte William Grant, unser Gründer, seine Vision, einen Whisky zu machen für jedermann. Und er hat wirklich alles peu à peu, Schritt für Schritt, ganz gesund aufgebaut. Jeden Stein auf den anderen, ohne irgendwelche großen Zuschüsse von außerhalb, hat er sich halt zu einem weltweiten Imperium entwickelt. Und das halt wirklich in einem Familienunternehmen. Und das ist halt schon aller Ehren wert. Und dann ist man natürlich jetzt auch noch froh, trotz der hohen Auslastung, dass die Nachfrage noch weiter steigt. Und es uns dadurch ermöglicht, auch unsere Kapazitäten noch mehr zu vergrößern. Und deswegen sind diese Zahlen sind nur Zahlen. Das darf man nicht vergessen. Für viele ist eine Destillerie in Schottland einfach nur ein Industriezweig, eine Industrie, die da was produziert. Für uns als Whisky-Enthusiasten ist das viel mehr. Das ist was Besonderes. Das ist pure Romantik, wenn man das so sagen darf. Und deswegen, da muss man immer so ein bisschen variieren. Aber ich finde es schön, dass wir ständig wachsen. Das ist ja auch die perfekte Bestätigung für uns, dass wir irgendwas richtig machen.
Aber es ist nicht, weil du jetzt sagst Romantik und wird ja auch häufig der Begriff Handwerkskunst und so angesprochen. Steht das nicht ein bisschen so im Kontrast? 13,7 Millionen Liter Alkohol, Romantik, weil Romantik ist immer ein bisschen was Rares, was Seltenes.
Ja, das haben wir uns.
Ist das ein bisschen Widerspruch?
Widerspruch vielleicht für den einen oder anderen von uns, aber jeder definiert Romantik anders. Also, wenn man da jetzt mal rein in die klassische Romantik geht, da hat ja auch jeder seine Vorstellung, wie das ausschaut. Und natürlich sind wir jetzt nicht das 1A Handwerksunternehmen. Ganz klar. Dafür haben wir Balvenie. Balvenie ist bekannt dafür, dass sie halt alles noch selber machen vor Ort. The most handcrafted whisky. Das heißt, von dem eigenen Malz bis hin zum fertigen Produkt. Und das ist halt was, wo wir halt gerade bei Balvenie uns sehr, sehr stark herausnehmen, wo wir uns auch so ein bisschen profilieren können, immer wieder aufs Neue. Bei Glenfiddich ist natürlich sowas gar nicht mehr möglich. Gerade bei 650 Tonnen Malz Verbrauch pro Woche. Da ist es sehr, sehr schwer, dort noch wirklich alles irgendwo extrem penibel über das Thema Handwerk laufen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht so denken, dass wir nicht so uns auch fortbewegen. Das heißt, wir haben vor kurzem erst alle Washbacks, alle Edelstahl-Washbacks rausgebaut und haben sie durch Holz-Washbacks ersetzt, weil wir nach wie vor an die Prozesse, an die physikalischen und biologischen, chemischen, was auch immer, Prozesse im Holz glauben und was halt schlussendlich dann halt auch unseren Whisky maßgeblich beeinflusst. Oder wir denken in jedem Schritt so, dass wir alles immer noch nach den Vorgaben von William Grant laufen lassen. Wir arbeiten mit den Kreidetafeln, wo sämtliche Prozessdaten runtergeschrieben werden, weil unsere Mitarbeiter, die teilweise 40 und 50 Jahre im Unternehmen tätig sind, die können mit modernen Computertechniken nicht wirklich umgehen. Und dann wissen die ganz genau, wenn an der Kreidetafel die und die Zahl steht, dann wissen die, so ist es auch. Und damit können die dann auch was anfangen. Ja, und wenn man auch die Computertechnik bei uns dann betrachtet in den Produktionsstätten, die Computer, die erinnern, das sage ich auch immer ganz gerne, die erinnern mich mehr an den Commodore 64 als an neueste Technik. Und das ist bei so einer Größe des Unternehmens, ist das schon wieder sehr, sehr, ja, auch faszinierend, dass es auch noch so geht. Und deswegen muss man da sich so ein bisschen wegbewegen. Also Romantik kann trotz einer Größenordnung wie bei Glenfiddich durchaus mit im Spiel sein. Und spätestens, wenn man als Kunde oder als Gast in die Distillerie kommt und den Weg hin reingeht bis zu dem kleinen Hof, sage ich mal, wo auch unser ältestes Warehouse ist, wo unser Visitor Center ist, da ist alles noch so wie zu den Anfängen. Man hat nicht das Gefühl, dass das so eine große Destillerie ist. Und das ist halt das, was mich so extrem immer wieder auch romantisch denken lässt.
Wobei, Romantik, aber was ich damit dann vor allen Dingen verbinde, wenn du jetzt sagst, 650 Tonnen Malz pro Woche, 13,7 Millionen Liter, das Erste, was mir da einfällt, ist Effizienz, weil wenn man das Getreide verarbeitet und daraus dann Alkohol herstellt, schaut man natürlich auch, dass man auf links und rechts so wenig Verluste wie möglich hat. Und dementsprechend muss natürlich auch das Getreide ausgewählt werden. Weißt du, welche Sorten ihr aktuell verwendet?
Ja, also am Ende das, was wir momentan sehr üppig verwenden, ist Concerto. Das ist halt die Getreidesorte, die halt auch vom Energiehaushalt, vom Stärkehaushalt für uns eigentlich sehr, sehr gut eine Rolle spielt, das ist ganz klar.
Und wenn du sagst Stärke, dann geht es ja letztendlich wirklich nur um die Alkoholausbeute. Also Aromen spielen jetzt eine untergeordnete Rolle.
Ja, sagen wir es mal so, die meisten Destillerien arbeiten heute so, weil es einfach gar nicht mehr anders möglich ist. Gerade aus dem Grund, weil die Nachfrage so immens groß geworden ist. Und wenn man dann jetzt mit Getreide arbeitet, wie es vielleicht vor vielen Jahren der Fall war, ich sag mal nur Golden Promise, wo wir halt deutlich mehr Geschmackscharakter, Aromencharakter haben bei weniger Alkoholausbeute, dann wird das für viele schon sehr, sehr schwer. Bei den meisten steht immer ganz klar der wirtschaftliche Erfolg ganz, ganz weit oben. Aber das große Ziel ist es, beides irgendwo miteinander zu verbinden. Sicherlich, man möchte Geld verdienen, weil das kostet nicht alles wenig Geld, was wir da oder was alle da Tag ein, Tag aus in ihre Destillerien stecken. Die wollen sich ja auch immer weiterentwickeln. Das Marketing, was drumherum gestrickt ist, um halt immer wieder neue Ideen zu kreieren, kostet auch nicht wenig Geld. Das heißt, es muss irgendwo beides im Einklang laufen. Und wenn man das schafft, dann ist man schon erfolgreich. Das auf jeden Fall. Und dann kann man natürlich auch hier und da, und es ist halt besonders als Familienunternehmen absolut möglich, auch mal wieder ein bisschen spielen. Und dann kann man auch mal mit neuen Getreidesorten arbeiten. Dann kann man mit altbekannten Getreidesorten vielleicht auch mal wieder mit Golden Promise arbeiten. Das Ergebnis wird nicht mehr das gleiche sein wie vor 10, 20 Jahren, ganz klar. Ja, klar. Aber zumindest hat man die Option. Und dafür brauchen wir aber, und das dürfen wir bei aller Liebe nicht vergessen, wir brauchen halt ein gesundes Fundament. Wir brauchen Glenfiddich 12 und Glenfiddich 15 als Mengenträger, als Basis, als Grundgerüst, um am Ende darauf aufzubauen. Und das Schöne ist, selbst wenn irgendwas, was als Idee mit ins Spiel kommt, scheitert, wir können nicht tiefer fallen auf unser Fundament. Und das hält uns. Und dafür brauchen wir halt eben den Abverkauf von 12 und 15 Jahre alten Glenfiddich. Und das ist für uns natürlich, so wie es zurzeit aussieht, sehr zufriedenstellend.
Ihr habt ja dann die, die Gerste bzw. das Malz, den gibt ja dann 72 Stunden Zeit zur Fermentation. Und das ist ja unabhängig davon, ob ihr 12, 15, 18 oder der Experimental Series, da habt ihr immer 72 Stunden. Warum habt ihr euch auf die Zahl festgelegt? Warum keine andere? Warum nicht 100 Stunden?
Ja, wir haben viel, viel experimentiert über die Jahre. Es hat sich ja auch was entwickelt. Deswegen auch am Anfang die Frage, die du gestellt hast mit der ganzen Bewertung von Glenfiddich 12 beispielsweise, dass da viele immer noch schreiben, der ist, gibt mir nichts, sagt mir nichts, begeistert mich nicht. Das geht ja auch teilweise noch in die Vergangenheit zurück, wo wir halt auch noch uns probiert haben. Wir waren ja der erste Single Malt Whisky offiziell, der halt über die schottischen Grenzen hinaus dann auch vermarktet wurde. Und da hat man natürlich noch nicht wirklich 100% den Weg gefunden, den man gehen wollte. Man hat probiert, man hat sich versucht, irgendwo sich zu entwickeln, zu entfalten, und man hat erst über die Jahre dazugelernt. Und viele, viele Prozesse haben sich dann halt dementsprechend dann auch eingestellt. Die 72 Stunden, die fahren wir jetzt schon seit einigen Jahren. Und für uns ist es halt wichtig, im Prinzip einen Whisky zu machen, der halt eine sehr, sehr schöne Harmonie hat, der halt nicht zu malzig ist, nicht zu fruchtig. Und bei der Fermentation ist es ja doch so, dass je länger wir fermentieren, umso mehr Fruchtsäuren kommen ins Spiel. Und die Kombination aus Säure und Alkohol sind sogenannte Ester. Und deswegen, je länger wir fermentieren, desto fruchtiger wird das Ganze am Ende des Tages. Und das ist halt dann was vielleicht für den Whisky-Einsteiger schon wieder too much ist. Also zu malzig ist vielleicht sehr, sehr schwierig für einige, zu fruchtig auch. Und deswegen sind wir dann schlussendlich bei den 72 Stunden gelandet, weil wir da eine sehr, sehr schöne Ausprägung von grasigen, leicht fruchtigen Noten haben in Richtung Kernobst, Birne, Williamsbirne, was immer sehr, sehr oft auch herausgerochen wird und herausgeschmeckt wird bei unseren Whiskys. Und das ist halt das, was eigentlich dann auch unsere Whiskys über die Zeit begleitet, ob beim 12er, beim 18-Jährigen, 21-Jährigen, man hat immer noch diese DNA, diesen Destillcharakter spürbar, und das kriegen wir halt besonders gut hin bei den eben 72 Stunden Fermentationszeit. Dort kreieren wir unseren Destillcharakter schlussendlich.
Okay. Ja, ich muss sagen, als ich bei Glenfiddich war, es jetzt schon wieder einige Jahre her, ich glaube, das letzte Mal war ich da 2013, und ich kann mich aber wirklich, als ich bei euch an der Destillerie war, da kann ich mich nur echt gut erinnern, dass das Imposanteste damals, was mir im Gedächtnis geblieben ist, war wirklich der Eintritt ins Stillhouse. Da geht wirklich so die Tür auf und du stehst da auf der Treppe, auf dem Podest, und vor dir eine Armada aus Brennblasen. Ja, das war das, also das Bild, denke ich, werde ich nie vergessen. 31 waren das, also nicht in dem Stillhouse alleine, aber 31 habt ihr insgesamt, oder?
Ja, bis dato hatten wir 31. Wie gesagt, jetzt ein paar weniger. Jetzt haben wir ja nur noch das Stillhouse 2, das opulente Stillhouse, von dem du gesprochen hast, wo man halt auch ein schönes Foto machen kann, oben von der Empore aus, und dann im Hintergrund diese wunderbaren, blank geputzten Kupferbrennblasen dann hat. Also wirklich für mich auch immer wieder
top poliert.
Ja, immer natürlich. Also Stillhouse 1 war nicht wirklich so poliert. Also wenn man da reingekommen ist, hat man dann wirklich den Unterschied auch gemerkt. Viele fragen dann, ja, warum macht man das? Aber am Ende ist es doch so, für uns als erste Destillerie, die wirklich auch ein richtiges traditionelles Visitor Center integriert hat, müsste man immer schauen, dass die Gäste einen tollen Eindruck haben von uns. Ne? Für uns war es immer, das hat damals schon noch Sandy Grant Gordon gesagt, wir produzieren hier was, und wir können es eigentlich gar nicht verstehen, warum Gäste hierher kommen und uns bei der Arbeit zugucken wollen. Aber es ist ja doch so, dass sich dieser Whisky-Hype so extrem gesteigert hat, dass es dann auch schon wieder wichtig ist, wenn dann die Gäste kommen, dass man sie so gut es geht auch beeindruckt. Und das fängt halt bei den blank geputzten Kupferbrennblasen an. Da ist ja aber nicht nur die Frage, ob die blank geputzt sind, die müssen ja auch rein von ihrer Funktionalität her immer wieder gecheckt werden. Und da haben wir unsere eigene Kupferschmiede. Und das geht darüber hinaus, dass wir dann auch schauen, gerade beim Visitor Center, beim Shop, dass das alles auch dementsprechend wertig ist, dass man da nicht hinkommt und einfach das innerhalb von kurzer Zeit wieder vergisst, sondern dass das halt auch Eindruck verschafft.
Wenn wir jetzt mal bei diesem Stillhouse gleich mal bleiben, weil du hast ja vorhin schon angesprochen, es gibt einige Fotos dazu, gibt es auch einige Fotos im Internet, finden wir dazu. Da sieht man auch sehr schön, dass ihr bei Glenfiddich verschiedene Formen der Stills habt, egal Wash Stills oder Spirit Stills. Manche sind extrem also schön geradlinig, manche haben Einschnürungen, manche Milton Balls, also direkt über dem Kessel zum Schwanenhals, so Ausbeulungen, so Bella, so Milton Balls. Sowohl Einstörungen als auch Milton Balls sorgen ja letztendlich dafür, dass es mehr Rückfluss gibt und dass das Destillat weicher wird. Warum habt ihr da verschiedene Formen? Also warum ganz gerade? Warum Milton Balls? Warum Einschnürungen?
Also ist es auch da wieder sehr, sehr durchdacht gewesen, das Ganze. Eigentlich läuft es darauf hinaus, dass William Grant damals, als er angefangen hat und seinen Traum verwirklicht hat, eine Destillerie zu bauen, da hatte er kaum Geld. Er hatte wenig Mittel, um jetzt, sage ich jetzt mal, von jetzt auf gleich eine völlig nagelneue, funktionstüchtige Destillerie aus dem Boden zu stampfen. Und deswegen ist er damals sehr, sehr viel und sehr oft halt auch auf Second-Hand-Equipment gegangen. Weil er halt wenig Geld hat, sondern auch, weil er wusste, dass das halt alles funktioniert. Es ist schon mal gelaufen, er kann sofort loslegen mit Produzieren und muss das nicht erst irgendwo einfahren. Und deswegen hat er geschaut, wer im Umkreis irgendwo Second-Hand-Equipment offeriert, und er ist dann auf die Cardew-Distillerie gestoßen. Und die damalige Besitzerin Elizabeth Cummings hat das ganze Equipment erneuern lassen und hat demzufolge das alte Equipment angeboten. Und William Grant hat es dann für stolze knapp 120 Pfund gekauft und von der Destillerie Cardew hoch nach Dufton bringen lassen mit Pferdekutschen. Und man kann sich dann auch vorstellen, wie oft dann bei den damaligen Straßenverhältnissen dieses ganze Equipment auf Straßengraben gelandet ist. Trotzdem kam es an, und die Brennblasen zum Beispiel, die hatten halt eben diese Milton-Bowl-Form. Und demzufolge hat man natürlich erst mit diesen Brennblasen gearbeitet. Man war natürlich auch mit dem Ergebnis relativ zufrieden. Man hat hier und da noch ein bisschen dran gefeilt. Aber man hat sich dann schlussendlich dazu entschlossen, dass man halt mit diesen Brennblasenformen, mit diesen Milton Balls, diese Borstes weiterarbeitet. Nun war es halt so, dass diese Borstes halt einen speziellen Charakter erzeugt haben. Also Borstes produzieren ihren leichten, fruchtigen Stil. Und wir wollten halt irgendwo noch, uns hat noch ein bisschen was gefehlt, so ein bisschen Kernigkeit. Und deswegen haben wir uns dann noch nach anderen Brennblasen Formeln umgeschaut und sind dann auf diese Lantern-Still gekommen. Diese Brennblasenform, die bringt uns halt eher einen kräftigen, intensiven Charakter. Ja. Und Ziel war es dann, diese beiden Charaktere miteinander zu kombinieren. Schlussendlich sind wir bei dem Weg gelandet, dass wir sagen, eine Wash-Still arbeitet immer mit einer Ball und einer Lamp zusammen. Und am Ende wird das beides wieder miteinander vermehlt. Und somit haben wir die wunderbare Harmonie zwischen fruchtig leicht und kräftig und intensiven Noten.
Oh, okay. Und wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, ihr habt über 10 Millionen Liter pro Alkohol jährlich Kapazität nach oben. Und du sagst ja, es wird in Zukunft noch mehr. Da habt ihr einiges an Flüssigkeit, was ihr in Fässer füllt. Wie viel sind das pro Jahr? Also wie viel Fässer füllt ihr pro Jahr ab?
Ja, das ist schon ein bisschen was. Also ich sag mal so,
Ich glaube.
Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Also schwer zu beantworten. Also ich kann nur so viel sagen, wir haben bei uns ein Vorkommen von, knapp 1 Million Fässer gefüllt in unseren Lagerhäusern. Das ist natürlich nicht nur Glenfiddich, das ist halt auch dann noch bei Benny, Kininvie, unsere dritte Distillerie. Mhm. Auch noch hier und da ein bisschen was anderes, ganz klar. Man kann eigentlich so davon ausgehen, dass wir pro Tag so um die 800 Fässer befüllen, wenn es hochkommt. Ja, es ist schon viel. Also wo was reinkommt, ist immer klar, geht hinten natürlich dann irgendwo auch jede Menge raus. Und demzufolge ist diese Zahl mit dieser knapp 1 Million, die ist auch relativ beständig. Also hat sich natürlich über die Jahre auch nach oben entwickelt, ganz klar. Es werden immer wieder mal neue Warehouses gebaut, weil einfach auch das Liquid dann auch da ist. Aber Ziel ist es für uns nach wie vor, dem Whisky Zeit zu geben. Also Fässer liegen, die Zeit, die sie brauchen. Natürlich hier und da werden auch mal ein paar jüngere Fässer abgefüllt, aber wir werden immer versuchen, 12, 15, 18, 21, 30 Jahre, 40 sowieso, 50 Jahre zu realisieren. Das heißt, wir wollen auch diese Altersangabe vorantreiben, und dafür ist es wichtig, dass wir den Fässern auch die Zeit geben, die sie brauchen. Trotz der Tatsache, dass die Fässer relativ gut im Schuss sind zur Zeit, also im Vergleich zu früher, 60er Jahren, da haben wir Top-Qualität an Fässern allesamt in Schottland, und wir wollen trotzdem dem Fass, dem Destillat, die Zeit geben, sich zu entwickeln.
Das heißt, weil du gerade angesprochen hast, ihr bleibt auf dem Pfad der Altersangaben. Das heißt, es wird bei Glenfiddich kein Kernportfolio geben mit No-Age-Statements.
Also wir haben, klar, unser Hauptportfolio, 12, 15, 18, 21, jetzt primär 26, setze ich mal so ein bisschen in Klammern, ist jetzt nicht unbedingt zum Hauptportfolio zu zählen. 30 sowieso, 40 in einer kleineren Menge und 50 in einer noch kleineren Menge. Das ist eigentlich so unser Hauptportfolio. Darüber hinaus gibt es ja seit einiger Zeit ja auch die sogenannte Experimental Series, wo wir sehr kreativ, sehr innovativ voranschreiten. Das ist so
und
ein bisschen.
Da habt ihr auch keine
Altersangabe. Keine Altersangabe jetzt normalerweise drauf. Der Winterstorm hatte eine Altersangabe. Das war aber auch ein renommiertes Produkt. Aber dort geht es eigentlich eher darum, eine Geschichte zu schreiben, die halt beim Kunden, auch bei dem jüngeren Publikum, Erfolg hat. Und da ist es halt auch so, man muss das auch ein bisschen zweischneidig betrachten. Wir haben ja sehr, sehr viel Mitbewerber auf dem Markt und dort ist es ja doch hier und da üblich, dass Whiskys ohne Altersangabe auf den Markt gekommen sind in den letzten Jahren. Und um dort irgendwo auch
nicht immer mit bester Qualität?
Ja, gut, das ist Geschmackssache. Ich sage immer, ich würde nie sagen, dass ein Whisky jetzt irgendwo schlecht ist oder so. Also jeder Whisky hat irgendwo auf der Welt jemanden, der ihn gerne trinkt. Und deswegen muss man immer schauen, okay, ist es jetzt was Gutes, ist es jetzt was Schlechtes? Und das entscheidet man sicherlich für sich selbst. Aber am Ende, jeder Whisky, der irgendwo produziert wird, der wird mit ebenso, wie gesagt, viel Herzblut und Leidenschaft von den Mitarbeitern produziert. Und dann irgendwie zu sagen, er ist ein schlechter Whisky, ist immer sehr, sehr schwierig. Natürlich, jedes Fass ist anders. Jedes Fass ist ein Naturprodukt. Das ist so, es bleibt doch immer so. Aber wie gesagt, ich denke, da wird immer jemand irgendwo sein, der Spaß an dem Whisky hat. Aber wir schauen halt eher danach, ob irgendwo was ist auf dem Markt, wo wir halt mitgehen können, wo wir konkurrieren können. Und wir können mit einem Whisky mit Altersangabe nicht konkurrieren mit einem Whisky ohne Altersangabe. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir neben unserem Hauptportfolio mit den Altersangaben gehen wir noch ein bisschen in diese Experimentenschiene rein, was uns ja sowieso in unserer DNA liegt und können dadurch halt so ein bisschen Paroli bieten, den Non-Age-Statement-Whiskys von anderen Mitbewerbern. Und das war eigentlich die Idee dahinter. Ne? Also zum einen die experimentelle Schiene zu fahren, was uns ja sowieso liegt, und zum anderen halt einfach so ein bisschen Paroli zu bieten bei den Mitbewerbern bezüglich der Non-Age-Statement-Whiskys.
Also bei dem einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, gebe ich dir wirklich uneingeschränkt recht, dass die Mitarbeiter da in der Destillerie wirklich sehr viel Herzblut reinstecken. Also ich habe noch in keiner schottischen Destillerie jemanden entdeckt, egal ob das von den Guides war, die dich durch die Destillerie führen, oder ob das von Praktikanten ist. Also da war wirklich bei jeder Destillerie, egal ob es Glenfiddich war oder sonst welche, da war jeder wirklich mit Leidenschaft dabei. Die Frage ist halt jetzt zum Thema No Age Statement, wie frei sind natürlich auch die Mitarbeiter, wenn sie von oben vom Dachkonzern entsprechend der Marketingausrichtung, entsprechend der Quartalszahlen Vorgaben haben, diesen oder jeden Whisky zu produzieren. Da ist halt auch immer noch die Frage, inwieweit dann sich die Leidenschaft halt auch realisieren lässt und dann auch wirklich in einem Produkt wiedererkennbar ist. Also das...
Ja, ist relativ, also ich mag gerade diesen Kern der Aussage ganz gern. Es ist schon so, natürlich, manchmal muss man halt auch gute Miene zu einem bösen Spiel machen, das ist ganz klar. Ich werde, wie gesagt, nicht das tun, was vielleicht viele erwarten und irgendwie schlecht reden über andere Marken oder andere Companies. Es geht darum, natürlich werden Whiskys auf den Markt gebracht ohne Altersangabe. Auf der einen Seite, das wissen wir mittlerweile alle, liegt es daran, dass wir das in den 80er, 90er Jahren einfach nicht mit diesem Hype gerechnet wurde und dadurch wurde halt einfach zu wenig Liquid in die Fässer gefüllt, beziehungsweise der Whisky wurde auf Teufel komm raus einfach verkauft oder an unabhängigen Abfüller abgegeben, weil man einfach froh war, dass man das Whisky los war und dann, wo es dann so weit war, dass der Hype Früchte getragen hat, dann hatten die meisten halt keine Liquids mehr. Man muss jetzt aber fairerweise sagen, es ist ja wirklich so, dass die Fässer heutzutage extrem intensiv sind. Die geben wirklich viel Power ab. Wir haben immer wieder neue Fässer. Es ist viel leichter, heute an Fässer zu kommen, als es noch vor vielen Jahren war. Und deswegen ist es auch möglich, innerhalb kurzer Zeit einen guten Whisky zu kreieren. Dann muss man auch sagen, früher war es ja, also wir speziell haben immer gesagt, bei 12 Jahren haben wir die perfekte Balance zwischen Destilleriecharakter und Reifungscharakter. Deswegen ist unser Parade-Whisky, also der Whisky, der halt auch am meisten sich verkauft, ist 12 Jahre alt. Nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Marken finden sich 12 Jahre alte Whiskys mit im Sortiment. Dann, wie gesagt, jetzt über die Zeit wurden die Fässer immer intensiver. Das heißt, man musste sie nicht mehr so oft nutzen, wie es früher der Fall war. Dadurch war man in der Lage, wirklich innerhalb kurzer Zeit einen schönen Whisky zu kreieren. Natürlich, wenn man halt aber keine alten Whiskyfässer mehr auf Lager hat, dann wird es halt schwer, irgendwo, eine gewisse Menge halt auch zur Verfügung zu stellen. Also blieb den Companies nichts anderes übrig, als dann zu sagen, ja, okay, jetzt müssen wir uns ein paar Gedanken machen, wie aktivieren wir unser Marketing, ein paar schöne Namen kreieren, eine schöne Story darum kreieren und dann legen wir das Destillat, was wir haben, auch wenn es ein junges Destillat ist, einfach mal in die Flasche und schauen, was passiert. Aber auch da wieder ein Aber, die Abnahmemenge, also die Bereitschaft der Konsumenten, diese Whiskys zu probieren, zu trinken, zu kaufen, war dennoch extrem groß, auch wenn es viele negative Meinungen dazu gab. Aber es hat halt funktioniert. Und warum soll man dann als Company sagen, jetzt hören wir damit auf? Und ich sag mal, wir haben früher angefangen mit Non-Age-Statement-Whisky, weil keiner wusste, wie alt Whisky sein muss, soll. Und wenn man jetzt mal wieder da zurückgeht, so ein bisschen, dann ist das für mich in erster Linie okay, verständlich, aber trotzdem finde ich es gut und es soll auch immer so sein, dass man auch Whiskys hat, wo ein Alter draufsteht, weil sich der Kunde dann doch besser daran orientieren kann und auch sagen kann, ja, ich mag halt gerne halt so diese Holznoten mehr und bei einem Whisky, wo halt dann eine Zahl 15 oder 18 draufsteht, dann weiß ich, dass da auch viel Holz dabei ist. Wenn ich da jetzt, sag jetzt mal, ein Non-Age-Segment kaufe, der zwar einen schönen Namen hat, aber und eine schöne intensive Farbe, was ja nicht wirklich viel aussagt, dann muss das nicht gleichzeitig bedeuten, dass der halt auch viel Holzgeschmack mitbringt. Und deswegen ist es ein bisschen verwirrend für den Konsumenten, aber wir haben ja von allen etwas da. Und mittlerweile fangen ja diejenigen, die halt auch lange Zeit Non-Age-Statement-Whiskys über Maß auf den Markt gebracht haben, auch wieder damit an, mit Altersangaben abzufüllen. Und das ist eigentlich dann schon wieder ein gutes Zeichen.
Wo bezieht ihr eigentlich eure Fässer her, so Ex-Bourbon, Ex-Sherry? Habt ihr da Kooperation mit US-Destillerien und Sherry-Bodegas?
Ja, also wir haben sicherlich hier und da Kooperation. Eine der wichtigsten Fassproduzenten in Amerika ist die Kelvin Cooperage, mit der wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Eine Cooperage, die halt einen schottischen Ursprung hat. Am Kelvin River hat die sich quasi damals etabliert über ein paar Jahre und dann hat sie sich entschieden, auszuwandern, nach Amerika zu gehen, da wo die Fässer ja nur einmal verwendet werden dürfen und dadurch halt auch ein großer Fassvorrat vonnöten ist. Und ja, und heute haben wir einen guten Draht zu dieser Cooperage und bekommen dementsprechend halt auch auf uns zugeschnittene Fässer. Also die werden dann, nachdem der Bourbon aus den Fässern rausgegangen ist, werden die nochmal von der Cooperage dann nach unseren Vorgaben bearbeitet. Und dann können wir auf jeden Fall sicher sein, dass diese Fässer unserem Anspruch entsprechen. Und wenn das mal nicht der Fall sein sollte, wir checken die, wir haben die eigene Küferei bei uns auf einem Gelände, dann checken wir sie, dann schauen wir, ob sie dicht sind, dann schauen wir, ob irgendwelche Makel dran sind und dann können wir sie gegebenenfalls halt auch nochmal beseitigen. Beim spanischen, also bei europäischer Eiche, ist der Anteil ja nicht ganz so groß, da haben wir ja nur so um die 5-8% Anteil und da ist es dann schon so, dass auch da natürlich Sherry Bodegas, wenn man da irgendwelche Kooperationen hat, immer gern gesehen sind. Aber wir sind ja, wie gesagt, auch nicht die Einzigen. Problem ist halt, wie gesagt, wenn wir da gute Qualität haben wollen an Fässern, dann müssen wir halt auch einen anderen Schritt gehen, nächsten Schritt gehen und dann teilweise halt auch darauf achten, dass dann der Transport-Sherry auch ein guter ist, dass die Fässer auch dementsprechend gut infusioniert sind, bevor wir sie dann nutzen. Und da haben wir dann auch unsere Sherry Bodega, mit der wir dann, also oder ein, zwei haben wir da, mit der wir dann halt dann doch mehr im Austausch sind, als das normal der Fall ist.
Okay, wenn wir jetzt mal so einen fertigen Whisky jetzt anschauen, egal ob jetzt Ex-Bourbon oder Ex-Sherry, egal aus welchen Fässern er kam, wie würdest du jetzt bei so einem Tasting vorgehen, um, was würdest du den Tasting-Teilnehmern empfehlen, wie sie ihn verkosten sollen, um wirklich die meisten Aromen aus so einem Glas Glenfiddich zu holen?
Das ist ja subjektiv. Jeder hat seine eigene Herangehensweise. Wenn ich meine Tastings umsetze, dann ist das für mich eigentlich immer gleich von den Schritten her. Für mich erstmal wichtig, natürlich dem Whisky genug Zeit zu geben, sich zu entwickeln.
Sprich, wie lange ungefähr? 2-3 Minuten? Oder?
Nein, also für mich ist das schon so wichtig, dass ich halt meinen Whisky eigentlich locker eine halbe Stunde vorher, bevor ich dann anfange mit dem Tasting, dann auch ins Glas gebe. Das heißt, er braucht halt schon die gewisse Zeit. Wenn ich jetzt mal nicht die Zeit habe, aus welchen Gründen auch immer, dann geht das natürlich auch mal ein bisschen kürzer. Dann gebe ich dem Whisky aber relativ viel Luft, indem ich das Glas halt sehr intensiv schwenke. Das ist für viele immer ein bisschen irreführend. Aber für mich ist das genau der richtige Weg, weil dadurch kriege ich halt extrem viel Sauerstoff in kurzer Zeit ins Destillat und dadurch wecke ich halt die noch schlafenden Aromen auf und kann halt dann schneller in den Genuss kommen. Aber da muss man auch schauen, in welche Richtung man sich dann halt entwickelt. für mich ist ein Tasting nicht nur unbedingt die reine Verkostung. Das steht für mich eigentlich immer an letzter Stelle. Ich sehe es aber auch ein bisschen, ja, professioneller im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen, wo halt der Genussfaktor eine große Rolle spielt, auch das Trinken, das gemeinsame Anstoßen und Spaß haben. Für mich ist einfach eher so die Devise, wie komme ich am besten an die Aromen, und dann verdünne ich meinen Whisky dann teilweise auch 20% runter, um halt noch tiefer in diese Aromenvielfalt hineinzutauchen. Also da ist dann mit Trinkgenuss wirklich, da habe ich dann nichts mehr gut damit. Ne? Also dann wird der Whisky dann auch wirklich nur für professionelle Zwecke dann begutachtet. Und da ist es aber trotzdem wichtig, viel Sauerstoff reinzubekommen. Ich kann auch das Glas drehen, um halt eine größere Oberfläche zu haben und dann halt noch tiefer in dieses ganze Aromaprofil hineinzutauchen. Dann kann ich links riechen, rechts riechen. Also ich meine jetzt, beide Nasenseiten riechen voneinander unterschiedlich. Die eine filigraner, die andere ein bisschen oberflächlicher. Auch da kann ich dann schon ein bisschen tiefer eintauchen. Dann muss ich mir so eine Art Konzept entwickeln. Auch das ist halt was wirklich Arbeit ist. Das muss man ganz klar so sagen. Aber jeder, der das macht, der wird das bestätigen. Man arbeitet sich dann quasi Schritt für Schritt runter. Man fängt dann an zu überlegen, okay, ist es eher eine fruchtige Komponente, ist es eher eine würzige Komponente, meistens beide Komponenten. Dann muss man schauen, was für eine Frucht ist es, was für ein Gewürz ist es. Und dann geht es ja darum, okay, es gibt ja viele Gewürze, es gibt viele Früchte, es gibt Kernobst, Steinobst, Bernobst. Alles, was es da so wunderbar an Bandbreite gibt. Das kann natürlich auch möglich sein, hängt natürlich viel von den Estern ab. Und das ist das, wonach ich suche. Und deswegen braucht das alles seine Zeit. Locker 30, 40 Minuten bin ich damit beschäftigt, einen Whisky auseinanderzunehmen. Und manchmal gelingt es mir, manchmal ist einfach nicht der richtige Tag. Dann versuche ich das gleiche Spiel nochmal in den Folgetag oder eine Woche später. Es gibt halt nicht den Paradetag. Und jeder Tag ist anders, das wissen wir alle selber sehr gut, und deswegen ein bisschen rantesten.
Aber du sagst, dass der deiner Meinung nach jetzt in Glenfiddich viel Luft braucht. Steht das nicht ein bisschen so im Kontrast, dass es ein weicher Whisky ist, dass es ein Whisky ist, dessen Bouquet aus filigranen Aromen besteht? Ist da eher viel Luftkontakt nicht eher kontraproduktiv?
Ja, ich sag mal so, ich habe jetzt eigentlich allgemein gesprochen, also ich verkoste oder ich... sag mal, katalogisiere jetzt nicht nur unbedingt Glenfiddich-Whiskys und Balvenie-Whiskys, sondern ich schaue mir halt auch andere Whiskys an, und dann möchte ich ja auch hinter das Ganze, hinter die Fassade schauen können. Okay. Und das ist so, natürlich, ein Glenfiddich ist sehr weich, ist sehr ausgewogen, sehr rund, aber auch der schlummert viele, viele Wochen, Monate, / vielleicht sogar Jahre in der Flasche, und ist dadurch natürlich am Anfang extrem verschlossen. Ne, es ist relativ vergleichbar so, wenn man halt ich sag mal so ein bisschen auch den Mensch so als Beispiel sich anschaut. Natürlich, wenn man irgendwo neu hinkommt, man ist erstmal so ein bisschen unsicher, man ist noch nicht wirklich angekommen, und es braucht halt einfach eine gewisse Zeit, bis man sich wohlfühlt. Und so ist es halt auch mit den Destillaten, so ist es auch mit den Aromen. Erst wenn man auch ein bisschen Zeit genommen hat und der Whisky auch ein bisschen sich halt ein bisschen aufmachen konnte, dann hat man erst die Gelegenheit, wirklich halt auch an Aromen zu kommen, die man sonst in der Schnelle der Verkostung gar nicht riechen würde. Und das Schönste, und ich glaube, das ist auch eine Bestätigung, die du mir geben kannst, ist sowieso der nächste Tag, wenn das Glas geleert ist. Wenn man da nochmal reinigt, dann merkt man,
dass
Bandbreite dann rauskommt. Und das bestätigt ja das, was ich gerade gesagt habe. Zeit ist der Meister der Perfektion. Und das ist nicht nur bei der Herstellung, sondern auch bei der Verkostung der Fall.
Aber am schönsten ist dann noch, am konzentriertesten ist noch, wenn man das Glas am Abend zuvor noch eine geruchsneutrale Abdeckung drauf macht und dann am nächsten Tag nochmal riecht. Das ist,
genau,
das ist teilweise fast der beste Moment der Whisky-Verkostung.
Ja, der Alkohol ist raus, und demzufolge haben die Aromen natürlich Spiel.
Ja. Ja, genau. Mal rein, völlig rein hypothetisch. William Grant & Sons, also Dachkonzern von Glenfiddich, der stampft das gesamte Portfolio von Glenfiddich ein, und du darfst eine Abfüllung auswählen, die weiter erhältlich sein wird. Welche wäre das und warum?
Das ist eine gute Frage. Also im Prinzip, wenn ich jetzt spontan antworten müsste, wäre es Glenfiddich 18 Jahre. Ist aber auch eine Frage, also ich könnte sie hochgreifen. Ich könnte jetzt auch sagen, Glenfiddich 40 Jahre, aber das wäre sehr dekadent. Ich bin großer Freund vom Glenfiddich 40 Jahre, für mich einer der besten Whiskys, die man trinken kann. Aber es ist natürlich preislich auch eine ganz andere Hausnummer. Jetzt rein, genau deswegen. Also man muss man einfach ehrlicherweise sagen, das ist dann schon schwierig, wenn man dann da weiß, es gibt nur noch den und man müsste immer das Geld berappen, was er denn kostet, dann würden einige, auch ich, Bauchschmerzen bekommen. Und deswegen schaut man dann schon nach Whiskys, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und auch eine sehr, sehr schöne Aromenvielfalt mitbringen. Ich bin persönlich ein ganz großer Freund, wie gesagt, vom Glenfiddich 18 Jahre. Warum? Er ist sehr, sehr ausgewogen, er ist geradlinig, er ist ein Whisky, der sich wunderbar in jede Gelegenheit einfügt. Wenn man gestresst ist und einfach nur einen Whisky braucht, um einfach runterzukommen, ist der 18er einfach für mich das Paradebeispiel. Sein Whisky, der stellt keine Fragen, der lässt nicht nochmal zusätzlich drüber nachdenken. Da muss ich nicht jetzt irgendwo hier und da hinter die Aromenvielfalt schauen, sondern da geht es einfach darum, Augen zu, Kopf aus und einfach genießen. Und deswegen das ist heißt, der 18er.
Sehr direkte Aromen.
Ja, sehr, sehr, sehr straight. Also wirklich, man kann es ganz schlecht jetzt vielleicht beschreiben, weil doch der ein oder andere eine andere Meinung dazu hat. Aber ich bin ganz klar der Meinung, für mich ist das ein Whisky, der ist so geradlinig, so ausgewogen. Trotzdem hat er Charakter, hat er Holz, hat er Intensität, hat er Tiefgang. Das ist einfach für mich ganz klar die Nummer eins.
Okay, bevor wir jetzt ans Ende der Episode oder des Interviews kommen, habe ich noch ein paar Fragen an dich von Teilnehmern des Eifer Spirits Whisky Clubs auf Facebook. Und wenn es für dich okay ist, würde ich die einfach mal vorlesen. Klar. Und du antwortest dann einfach darauf. Also Ulrich hatte zum Beispiel gesagt, mich würde interessieren, welchen Whisky du empfiehlst und selbst gerne trinkst, wenn kein Glenfiddich zur Hand ist?
Gute Frage. Es ist,
und kein Balvenie.
Ach so, das ist jetzt frech.
Ja, genau. Das habe ich jetzt hinzugefügt.
Dann trinke ich halt einen Kininvi. Quatsch. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Favoriten oder so. Ich bin jetzt nicht irgendwo auf eine Marke fixiert, jetzt speziell, wo ich jetzt sage, also klar, ich liebe meine Whiskys, sonst würde ich den Job nicht machen. Das liegt sicherlich auf der Hand. Aber jetzt darüber hinaus muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Freund von Durchprobieren. Natürlich schaue ich an, okay, mag ich heute eher was Rauchiges? Mag ich eher ein bisschen was so in die Sherry-Richtung geht? Und dann bin ich einfach, lasse ich mich überraschen. Dann freue ich mich einfach auf das, was kommt. Aber es ist jetzt echt nicht so, dass ich dann sage, ja, komm, jetzt trinke ich unbedingt den Whisky der Marke, weil der mich eigentlich so begeistert. Und da würde ich mich selbst belügen. Also ich muss echt sagen, ich probiere alles. Ich probiere auch gerne japanische Whiskys. Ich probiere auch gerne mal exotischere Whiskys, egal woher sie stammen. Ich probiere gerne deutsche Whiskys, um halt einfach mit da mal ein Bild zu machen. Also jeder Whisky hat seine Gelegenheit. Und das möchte ich auch ganz klar für mich so beibehalten. Und klar, die meisten würden jetzt vielleicht denken, ich sage jetzt keine Marke, weil es sich nicht gehört, eine Marke zu sagen, eine andere Marke. Aber ich würde es machen, wenn ich jetzt wirklich eine absolute Marke hätte, die für mich jetzt die zweite Geige spielt nach der ersten, also nach meinen Hauptmarken, die ich halt betreue.
Also du willst je nach Stimmung.
Unbedingt, das geht dann aus. Würde ich auch jedem empfehlen, weil das ist einfach das Schöne. Wir haben eine Bandbreite an Whiskys wie niemals zuvor. Wir können uns so glücklich schätzen, dass wir aus so vielen diversen Abfüllungen wählen können. Jeder, wie gesagt, hat für jeden Whisky-Konsumenten irgendwas im Sortiment. Und ob das jetzt rauchig ist, ob das jetzt leicht ist, ich muss auch sagen, am liebsten trinke ich alles, was bis maximal so Anfang 50% geht, alles, was darüber hinausgeht. Weiß ich nicht, ob ich da groß Freude dran entwickle. Viele mögen das ganz gerne, aber für mich ist das einfach so eine Sache. Ich mag das, wenn es halt schön ausgewogen ist, wenn es harmonisch ist. Und das spricht ja auch dann für das, was ich jetzt hier mache als Markenbotschafter. Und und wie gesagt, gerne auch mal eine Fassstärke sicherlich, aber das ist eher mal was ich mir aufhebe, wenn ich wirklich Lust drauf habe.
Okay, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar Christopher hat gefragt, gibt es weitere Experimente, also Whiskys der Experimental Series, wie den Winterstorm IPA und so weiter.
Also das ist schon in der Planung, das auf jeden Fall. Also diese Experimental Series gibt es ja jetzt seit, glaube ich, 2015, 2016 war das so der Zeitpunkt, wo es losging. Und da soll es halt immer schon mal wieder hier und da was Neues geben. Ob das eine Limitation ist.
Also ist nicht abgeschlossen, das ist
nein.
Offen.
Also das ist zumindest mein letzter Stand. Es kann aber immer mal auch sein, dass es eine Limitation ist. Es kann auch mal ein Concept-Car sein, was halt einfach nur als Idee irgendwo kommt, aber nicht wirklich verfügbar ist auf dem Markt. Auch das sind Möglichkeiten in einer experimentellen Serie. Da, wie gesagt, wird sicherlich noch irgendwas kommen, da bin ich mir relativ sicher. Welchen ich gerne dazu zählen würde, ist auf jeden Fall der Glenfiddich Grand Cru, der auch dieses Jahr dann noch offiziell nach Deutschland kommt. Weltweit ist er ja schon in vielen Ländern gelauncht, aber in Deutschland wird das dann dieses Jahr der Fall sein, höchstwahrscheinlich dann auch in Q3, gehe ich von aus. Und das ist ein Whisky, der auch sehr experimentell ist, jetzt nicht zur Serie gehört, das ist jetzt kein Experiment an sich, aber auch da haben wir ja eben mit diesen französischen Cuvée-Weinfässern auch mal wieder versucht, Akzente zu setzen und dann einfach diese Besonderheiten, die Traditionen aus Frankreich, sprich halt französischen Wein, der ja auch speziell den Schaumweinmarkt sehr, sehr stark bestimmt und natürlich auch diese Besonderheit, diese ganz schöne Raffinesse der schottischen Whiskys, das miteinander kombiniert, ist natürlich auch nochmal was außerordentlich Besonderes. Ja, vor allem, wenn man dann halt dann das noch ganze, also ist, die Basis ist ja ein 23 Jahre alter Glenfiddich Whisky, sowohl gereift in der amerikanischen als auch in der europäischen Eiche, das Ganze dann miteinander vermählt und dann nochmal für so bis zu 6 Monate in eben jene ganz, ganz seltene, limitierte französische Cuvée-Weinfässer gelegt. Das ist ein Geschmackserlebnis für mich, also par excellence, also das kann man ganz, ganz ehrlich so sagen. Der hat mich sofort von Anfang an vom Hocker gehauen und das muss schon was heißen.
Bleibt der dann dauerhaft verfügbar oder ist es limitiert?
Nein, also es soll schon dauerhaft verfügbar sein. Auch das ist immer so eine, also ich kann natürlich jetzt nicht für die nächsten 50 Jahre sprechen. Also da wird sicherlich wieder sich verändern. Aber eigentlich ist die Ausrichtung schon so, dass das halt ein Produkt ist, was so ein bisschen die Lücke schließen soll zwischen Glenfiddich 21 Jahre und Glenfiddich 30 Jahre.
Okay. Genau. Die letzte Frage, die kam von Bernhard und zwar hätte er gern gewusst, wie viele Batches sich in einem Glenfiddich Whisky befinden, also ein 12er, 15er. Ich vermute mal, die Frage ist dann so gemeint, wie viele Einzeldestillate befinden sich in den Whiskys eures Kernportfolios?
Ja, also das ist zum einen sicherlich auch ein bisschen interner. Wir versuchen schon relativ gut unsere ganzen Produktionsgeheimnisse preiszugeben, muss man so sagen. Aber es gibt hier und da sicherlich auch ein paar Sachen, die schon nicht so wirklich kommunizierbar sind. Ich kann es auf jeden Fall sagen, gerade für einen 12 Jahre alten Whisky ist es so, dass wir da mit bis zu 5, 6 Marantons arbeiten pro Batch. Das heißt, unsere Whiskys reifen ja, ich sage jetzt mal anhand von 12 Jahre alten Glenfiddich, reifen ja 12 Jahre in amerikanischer und europäischer Eiche. Dann werden die nach den 12 Jahren, also mindestens 12 Jahren, werden die dann miteinander vermählt. Dann 12er im Verhältnis 90-10%, also 90% aus der amerikanischen Eiche mit 10% aus der europäischen Eiche, wird miteinander vermählt, weil wir dadurch halt die schöne Harmonie bekommen, nicht zu viel Intensität haben von der europäischen Eiche, wenig Tannin haben, mehr Fruchtigkeit haben, mehr Eleganz haben. Und das Ganze kommt dann halt nochmal zum Akklimatisieren in diese Verheiratungsfässer, in diese Marantons. Ja, die haben eine Füllmenge von 2000 Litern circa. Und für einen 12 Jahre alten Glenfiddich kann man dann schon so bis zu 5 von diesen Marantons nehmen. Und das kommt dann halt in diesen Bottling-Wet. Und dann ist das dann dementsprechend ein Batch. Beim 15er liegt es eigentlich auf der Hand. Glenfiddich 15 Jahre wird ja nach dem ganz besonderen Solera-Verfahren hergestellt. Das heißt, wir haben 1998 erstmals dieses große Solera-Fass mit 38.000 Litern Füllmenge vollgefüllt mit mindestens 15 Jahre alten Whisky, der sowohl in der amerikanischen als auch in der europäischen Eiche gereift ist. Darüber hinaus wird noch ein Teil von der amerikanischen Eiche, der mindestens 15 Jahre reifte, in ganz neue Fässer gelegt. Und dann haben wir halt ein Verhältnis von 70% Ex-Bourbon-Fässer, mindestens 15 Jahre alt, 20% Ex-Sherry-Fässer, mindestens 15 Jahre alt. Und wir haben dann noch 10% diese neuen Fässer, die vorher aber 15 Jahre mindestens gereift waren in Ex-Bourbon und dann aber nochmal anschließend ein Finishing bekommen haben in neuen Holz, also neue Eiche und in benutzten Fässern. Das geht dann in dieses große Solera-Fass und das seit 1998 ist das Fass immer mindestens halb voll. Dadurch haben wir eine sehr, sehr schöne Komplexität, eine Intensität und auch sehr, sehr schöne Kontinuierlichkeit mit vorhanden und dadurch ist dieser Whisky sehr, sehr schön angenehm von der Aromenvielfalt.
Okay, na, das wollte ich gerade noch fragen, weil, weil so Lehrer wird ja an sich nie geleert, also die Fässer sind ja nie komplett leer. Und seit 98 ist es voll.
Genau, 98
oder
hat...
halb voll.
Ja, wir haben es 1998, hat David Stewart diese Idee gehabt und hat dieses Fass halt vollgeführt. Das ist ja, da passen ja schon ein paar Fässer rein. Und dann ein paar Tage später hat er halt 50% rausgenommen. Und diese 50% dann auch wiederum in diese Marion-Tanz gelegt, nochmal zum Beiraten, zum Beruhigen, zum Entspannen. Und dann stand das Fass halt, das Lehrerfass wieder ein paar Tage da, bis zum nächsten, bis das nächste, der nächste Ansatz gemacht wurde, das nächste Batch gemacht wurde. Sprich dann, ja, vielleicht ein paar Wochen später wurden dann die 50% wieder aufgefüllt mit 50%, wieder auf 100%, wieder in dieser Konstellation 70%, 20%, 10%, von der ich schon gerade gesprochen habe. Dann wieder kurz ein bisschen drin verweilt das Ganze, dass sich das so ein bisschen miteinander vermehrt. Danach wieder 50% raus und das machen wir halt seit 98. Deswegen kann man jetzt eigentlich sagen, in dem Glenfiddich 15 Jahre ist eigentlich so theoretisch noch die DNA von 98 nicht nachweisbar, aber zumindest enthalten. Und dadurch bekommen wir halt eben diese Komplexität. Und das deswegen ist es da sehr, sehr schwer, über Batches zu sprechen. Aber auch da ist es halt, ja, ein so ein 50, halbes Solera-Fass, 50% Solera-Fass ist dann sozusagen das nächste Batch, was dann produziert wird.
Ah, okay.
Genau, und bei 18er ist es wie beim 12er, nur dass wir da ein einziges Batch haben. Also im Endeffekt ist es dann wirklich so, dass wir dann nicht mit 5 Marantans arbeiten, sondern wirklich nur, das ist ein Batch und dieses Batch steht dann halt wirklich halt auch auf der Flasche mit der jeweiligen Nummer auf dem, also Etikett dann abgedruckt.
Ah, okay. Markus, ich danke dir vielmals für diese zahlreichen Informationen, die wirklich sehr interessant waren und tolle Einblicke in Marke und Whisky Glenfiddich gegeben haben. Genau. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr noch vielleicht auf der einen oder anderen Whisky-Veranstaltung.
Das hoffe ich auch, ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, vielleicht sogar im Frühjahr. Jetzt im Frühjahr sind ja einige Veranstaltungen noch.
Ja, das, ich denke,
genau,
schon.
Genau, das können wir vielleicht jetzt nach der Episode nochmal drüber sprechen, wo und wann du sein wirst. Genau, aber wie gesagt, ich danke dir vielmals, waren sehr interessante Antworten.
Das freut mich zu hören. Ich danke dir auch und ja, dann auf bald, würde ich sagen.
Genau, bis bald, mach's gut.
Ciao, mach's gut.